James war ein origineller Denker in und zwischen den Disziplinen Physiologie, Psychologie und Philosophie. James war einer der bedeutendsten Vorreiter des Pragmatismus und der Phänomenologie und hat Generationen von Denkern in Europa und Amerika beeinflusst, darunter Edmund Husserl, Bertrand Russell, Alfred North Whitehead und Ludwig Wittgenstein. In der aktuellen Episode beschäftigen wir uns mit seinem Essay On a Search in Blindness in Human Beings aus dem 1899 erschienenen Werk On Some of Life's Ideals. In diesem Text setzt sich James mit der Bedeutung von Gefühlen für unsere Werturteile auseinander und behandelt das Problem des Fremdpsychischen. Viel Vergnügen mit der Diskussion.
Herzlich willkommen zu Sapre Audio, dem Philosophie-Podcast für alle. Mit mir im Studio Kilian Kager.
Schönen guten Tag.
Und direkt gegenüber Manuel Schäfler.
Guten Tag zusammen.
Mein Name ist Richard Rupp und wir beschäftigen uns in dieser Folge mit einem Text von William James. William James, ein pragmatistischer Philosoph, hat gelebt zweite Hälfte vom 19. Jahrhundert bis Anfang vom 20. Jahrhundert, nur dass man das so ungefähr einordnen kann. Und zwar beschäftigen wir uns mit einem Text von ihm mit dem Titel On a Certain Blindness in Human Beings, in dem sich James eine grundsätzliche philosophische Frage stellt, nämlich was passiert eigentlich, wenn wir Dinge bewerten? Also was ist die große Frage, die er sich da überhaupt stellt in diesem Text und was hat das mit einer Form von Blindheit zu tun?
James' These in dem Text ist ja zunächst erst einmal, dass er sagt, wie wir Dinge bewerten, ob sie für uns wertvoll sind oder nicht wertvoll sind, hängt davon ab, welche Gefühle die Dinge in uns auslösen. Und wenn wir überhaupt keine Gefühle hätten, dann würde einfach alles auseinanderbrechen, weil eben die Gefühle die Grundlage dafür sind, ob etwas für uns wichtig ist oder unwichtig ist. Und als menschliche Wesen sind wir dann auch immer defizitär und in unserem Sein endlich. Und trotzdem ist das Gefühlsleben in einem so der Anker, der dann auch das menschliche Sein nach vorne trägt.
Okay, also die These ist, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, wenn mir irgendetwas gefällt oder damit ich überhaupt irgendwie sinnvoll existieren kann, dann brauche ich sowas wie positive Gefühle oder überhaupt Gefühlseinstellungen zur Welt. Und die sind einfach schon gegeben. Das ist jetzt nichts, was ich mir jetzt erstmal irgendwie durch einen großen Prozess des Überlegens über die Dinge, ich überlege jetzt nicht über die Spezi, ob sie mir jetzt irgendwie schmeckt oder über das Glas Cola, sondern das schmeckt mir halt oder schmeckt mir halt nicht. Und das sind dann so Gefühlseinstellungen, die ich habe.
Ja, ich glaube, bei so ganz alltagsmäßigen Beispielen ist es auch total klar sofort, was er meint, dass eben alle unsere Werturteile immer mit Gefühlen zusammenhängen. Mhm. Aber wenn man jetzt irgendwie größere Zusammenhänge nimmt, dann könnte das ja schon schwieriger werden.
Also das Spezi ist gut, weil es lecker schmeckt.
Ja, und da muss auch nicht mehr dazu gesagt werden. Wenn ich jetzt irgendwie größere Entscheidungen treffen müsste, wie zum Beispiel, in welche Richtung soll meine Karriere gehen, da würde es einem ja schon schwerer fallen, irgendwie zu sagen, einfach nur, weil ich das und das mag. Und da würde ja James jetzt sagen, auch da, wenn wir das irgendwie runterbrechen, kommen wir auch zu einem Punkt, dass wir sagen, ich mag dann vielleicht nicht mehr irgendwie jeden einzelnen konkreten Schritt da dran, aber ich mag irgendwie die Idee da dran. Also die Idee ist auch gekoppelt an Gefühle. So die Vorstellung von mir, irgendwas Bestimmtes in meinem Leben zu erreichen, ist auch wieder mit einem Gefühl gekoppelt.
Also auch in die Momente, in denen wir abstrahieren, also uns versuchen von so einer banalen, oh, das macht mir Spaß, das macht mir keinen Spaß, Ebene wegzukommen, brauchen wir aber trotzdem irgendwie noch das Gefühl. Also ist es dann ein motivationaler Part? Also ich entscheide mich dann für diesen Lebensweg, weil ich das Gefühl habe, dass er gut für mich ist?
Ja,
oder weil ich mir gute Gefühle davon verspreche?
Also wenn mir die Idee von einer Entscheidung, zum Beispiel Medizin oder Philosophie zu studieren, ein Wohlbefinden in mir auslöst, wo ich mir denke, damit kann ich gut leben, das steht irgendwie im Einklang zu meinem Gefühlsleben, dann ist das eine Entscheidung, die für mich signifikant wird, wo ich sage, ja, das möchte ich dann verfolgen.
Okay, und du hast ja gemeint, Manuel, am Anfang, dass wir das brauchen, weil ansonsten bricht irgendwie alles zusammen. Also würdest du dann dem Satz zustimmen, dass Menschen jetzt erstmal irgendwie praktisch gefühlsorientiert eigentlich agieren und dann eigentlich erst sekundär analysierende rationale Wesen sind, wie es jetzt ja andere philosophische Strömungen würden, die das genau umdrehen. Die würden ja sagen, okay, denn eigentlich ist es genau andersrum.
Ja, ich würde dem schon zustimmen.
Also ich denke, so das ist natürlich auch eine interessante Frage, die ja eben sehr, sehr existenziell ist. So bin ich als Wesen irgendwie eher ein Gefühlswesen. Aber worum es ihm, glaube ich, geht, auch im Text, ist zumindest in dieser ersten Passage, ist, dass er das eher so erkenntnistheoretisch betrachtet. Und er sagt, ich kann mich selber nur verstehen, wenn ich das verstanden habe, was für Gefühle hinter meinen Werturteilen liegen. Aber insbesondere andere Menschen können mich nur verstehen und ich kann andere Menschen nur verstehen, wenn ich über die Gefühle weiß, die hinter ihren Entscheidungen stecken.
Ich glaube, auf einen selbstbezogen würde das vielleicht sogar eher instinktiv voraussetzen. Das ist so, ich mache das halt so, ja, und er entwickelt halt dann das Modell dafür. Aber für einen selber brauchst du ja das Modell nicht, ja, sondern auch ein kleines Kind, das sich dieses Modell erkenntnis theoretisch noch gar nicht überlegen kann, wird auch so handeln, ja, oder so agieren. Und dann im zweiten Schritt, um andere Menschen zu verstehen, da macht es dann, glaube ich, Sinn, das Modell so zu skizzieren, wie du das machst.
Er hat ja auch ein ganz einfaches Beispiel eben von der Beziehung zwischen einem Menschen und einem Hund. Also wenn ich einen Hund halte und der mit mir in meiner Wohnung lebt, dann werde ich Dinge machen, die dem Hund Freude bereiten und dann verstehe ich in gewisser Weise, dass ihm das Freude bereitet. Aber andersrum werde ich auch Dinge tun, die der Hund überhaupt nicht verstehen kann. Wenn ich einfach stundenlang da sitze und einen Roman lese, dann wird der Hund nur wahrnehmen von außen, da sitzt jetzt jemand regungslos und bewegt höchstens die Augen. Und in welcher Weise soll das irgendwie ein gutes Gefühl auslösen oder was soll das? Wie verstehe ich diese Handlung?
Also der Hund hat halt einfach keinen Einblick in die Freude, die du beim Lesen hast.
Richtig, weil das Konzept Lesen gar nicht kennt und gar nicht wissen kann, dass das Objekt, also dieses Buch, dass da was passiert, dass ich ein Werturteil mit diesem Buch verknüpfe, dass das Gefühle in mir auslöst, was in diesem Buch steht und ich deswegen so gefesselt bin, das Buch zu lesen. Also das heißt, um sowas verstehen zu können, muss ich eigentlich die Gefühle dahinter verstehen, die hinter so einer Entscheidung stehen, wie sich jetzt 2 Stunden irgendwo hinzusetzen.
Und genau, und das ist ja auf zwischenmenschlicher Ebene ja auch nicht immer gegeben dann, ja. Ist ja durchaus denkbar, dass es einen Menschen gibt, der dich beim Lesen beobachtet und sagt, so ist vollkommen unverständlich für mich, wie man ein Buch lesen kann, ja.
Ja,
weil das der Person halt dann keine Freude machen würde, ja. Oder keine positiven Gefühle in der Person auslösen würde.
Ja, und da ist er ja auch relativ strikt dabei. Er sagt ja mehr oder weniger, verstehen und fühlen ist da irgendwo dasselbe oder dass es hängt so eng zusammen, dass man es eigentlich gar nicht trennen kann. Er sagt ja, wer mehr fühlt, ist näher an der Wahrheit. Also ich als derjenige, der was fühlt beim Lesen, der ist näher an der Wahrheit zu verstehen, warum ich das tue, als derjenige, der mich nur beobachtet und natürlich keinen Zugang zu meinen Gefühlen hat.
Ja, aber wenn du jetzt sagst Wahrheit, was heißt es dann in dem Zusammenhang? Weil das ist ja dann keine Form von objektiver Wahrheit. Oder liegt im Lesen einfach irgendwas ganz Fantastisches und du hast halt einen Zugriff und der andere Mensch halt nicht drauf? Weil dann müssen wir uns halt fragen, liegen halt dann diese Gefühle in den Dingen oder liegen die Gefühle in den Menschen?
Also ich verstehe da schon so, dass das sehr viel Wert aufs einzelne Subjekt legt und es eigentlich nur um subjektive Wahrheiten gehen kann in dem Punkt. Also es kann wahr sein, was ich empfinde gegenüber der Tätigkeit, die ich gerade mache oder dem Objekt, mit dem ich mich gerade beschäftige. Das kann wahr sein. Und das kann auch jemand anders als wahr erkennen. So, Kilian hat Freude am Lesen, das ist wahr. Wenn ich wirklich Freude daran habe, was der andere nicht direkt beobachten kann.
Ja, also James würde ich auch sagen, würde sowas wie Objektivität maximal als geteilte Subjektivität verstehen, dass sich eine Gruppe an Menschen auf einen Wert festlegt und dann sagt, okay, das ist jetzt objektiv, aber das ist keine absolute Objektivität.
Okay, also es geht darum, dass die Dinge intersubjektiv, also zwischen den Menschen, muss es halt vermittelbar sein. Das wäre dann sozusagen sein Kriterium, für was dann Wahrheit ist in dem Zusammenhang, ne?
Zumindest ist auf der Ebene von diesen einfachen jemand und ein Objekt interagieren irgendwie. Auf der Ebene würde ich sagen, ja, aber dann kommt er ja relativ schnell zu eben etwas, was dann auch gar nicht mehr wirklich vermittelbar ist zwischen Menschen.
Naja, und es hängt halt natürlich auch dann an dem konkreten Fakt, ja, wenn wir uns darauf verständigen, dass es gut ist, jemanden zu töten und wir tun das, dann wird das auch wahr sein, wenn wir es getan haben, ja.
Mhm. Schon interessant, weil das heißt ja schon, dass es praktisch fast einen kleinen moralisch gesehen ja fast ein Relativismus drin ist. So wie du das gerade formuliert hast.
Ja, das würde ich ihm nicht unterstellen.
Okay, das heißt, du hast es einfach jetzt nur als Beispiel genommen und dadurch wird es dann im Nachhinein wahr.
Es war kein gutes Beispiel, aber mir ist kein besseres eingefallen.
Nee, das passt. Ich wollte es nur wissen. William James, morden ist okay. Ja, gut.
Naja, wichtig ist halt, glaube ich, eben, dass man ja diesen Fokus auf das Innenleben des Einzelnen irgendwie nimmt, weil darauf ja irgendwie auch alles andere aufbaut, was er irgendwie sonst noch erzählen will. Und ja letztlich darauf eben auch sowas wie eine Moralvorstellung sich aufbauen lässt, auch wenn er die jetzt nicht so im Detail ausbuchstabiert. Also er würde ja zum Beispiel sagen, dass Menschen töten nicht okay ist. Und zwar explizit genau aus dem Grund, weil der andere Mensch auch ein genauso intensiv fühlendes Wesen ist wie du. Auch wenn ich das nicht sehen kann von außen, auch wenn er mir das vielleicht auch gar nicht erklären kann, würde er ja sagen, genau deswegen habe ich ja gewisse Pflichten gegenüber anderen Menschen und andere Menschen haben gewisse Rechte, weil ich einmal irgendwie wirklich tief erfahren haben muss, wie es ist, als Mensch eben so intensive Erfahrungen zu machen, um dann wissen zu können, dass alle Menschen in der Lage sind, diese tiefen, intensiven Erfahrungen zu machen. Genau. Daraus kommt eben der Wert eines Menschen dann, ja, oder auch eines anderen Wesens.
Und dann ist der Relativismus auch wieder raus.
Haben wir ihn rausgefühlt, den Relativismus.
Ja, und ich glaube, das ist halt auch ein wichtiger Punkt, dass er eben sagt, darauf kommt es irgendwie an, wenn ich mit anderen Menschen zu tun habe. Und ich glaube, das ist auch diese Blindness, von der er spricht.
Ja.
Dass er eben sagt, wir haben eben so einen blinden Fleck darin zu erkennen, dass andere Menschen eben genau diese gefühlsintensiven Wesen sind.
Ja, und diese Blindness, diese Blindheit kommt ja daher, dass wir alle irgendwie immer in unseren eigenen Bezügen so stark gefangen sind. Also diese Erfahrungen der Subjektivität oder beziehungsweise diese subjektiven Erfahrungen eher, die uns auf der einen Seite praktisch das Kriterium sind, das wir nehmen, um verallgemeinern zu können, dass alle Menschen fühlende Wesen sind und wir deswegen denen gegenüber in Verantwortung stehen, tut uns aber dann auch wieder irgendwie trennen, weil ja jeder eben seine spezifischen Werturteile zum gewissen, zum großen Teil sogar hat. Und das macht er ja mit dem Beispiel von dem Holzfäller, macht er das ja irgendwie ganz schön klar.
Ja, oder also auch wenn wir jetzt ein Gemälde betrachten, dann weiß ich ja, was das in mir auslöst, aber ich weiß nicht, was das in dir auslöst. So, und ja, wir können dann schon darüber sprechen und irgendwie kann ich das dann nachempfinden, aber diese blinde Fleck ist halt schon einfach, dass ich nicht weiß, was das in dir auslöst.
Ja, haben wir ja auch dann in dem Text von John Lacks in der Episode vorher, kam das ja dann auch vor, genau diese Blindheit.
Ja, und der soll man sich eben bewusst sein und man ist, glaube ich, schon einen ganzen Schritt weiter, wenn man diese Blindheit erkennt und sagt, ja, da bin ich eben besonders gefordert, jetzt zu verstehen, was im anderen vorgeht. Und hier, James warnt ja auch davor, dass wir das im Alltag eben sehr oft nicht machen, weil wir Menschen eben auch sehr verdinglichen. Genauso wie alle anderen Sachen, die uns begegnen, alle Objekte, tun wir ja oft auch so, dass Menschen eben nur eine gewisse Funktion haben oder eben eine gewisse Rolle zu spielen haben. Und dabei blenden wir eben ganz schnell aus, weil wir es ja auch gar nicht direkt wahrnehmen können von außen, dass es eben so ein fühlendes Wesen ist.
Ja, ich habe es ja vorhin gerade schon mal kurz anklingen lassen, aber dieses Beispiel vom Holzfäller, das er ja macht, wo er seine Anekdote erzählt, wenn ich es richtig verstanden habe, ist er eben unterwegs und sieht halt dann, wie irgendwie diese großen Wälder einfach abgeholzt werden und überall die toten Baumstümpfe stehen. Und er findet es einfach unfassbar hässlich und unfassbar unschön und er kann es irgendwie überhaupt nicht nachvollziehen. Dann redet er aber mit eben diesem Holzfäller oder halt einer lokalen Person, die dort lebt und kommt dann darauf, ja, okay, also für mich ist das unfassbar hässlich, für den Menschen ist das einfach sein Leben, sein Zuhause, das ist für den was Schönes, das ist für den irgendwie Heimat. Und das sind ja eben genau diese Bezüge, die man dann oft macht, wo man irgendwie das eigene Werturteil stellt, man halt erstmal voran, ne, weil ich finde das nicht schön, ich finde auch, kommen wir sicherlich später noch darauf, aber auch in dem Text nimmt ja für William James irgendwie Naturbezüge, nimmt ja für ihn eine ganz eigene Position ein. Also er findet das auf verschiedene Arten verwerflich und hässlich und ertappt sich dann sozusagen selber dabei, wie er eben dann die anderen Menschen, die dort leben, für die das ganz wichtig und zentral ist, wie er die damit übergeht.
Ja, weil er eben genau diese quasi diesen Fehler macht, den er anderen Leuten irgendwie bei anderen Leuten sieht. Dass er eben auch sagt, ja, nee, ich kann überhaupt nicht verstehen, was die da tun. Aber warum kann ich es nicht verstehen? Weil ich nicht weiß, was für Gefühle die damit verbinden. Und das ist eben, wie du gesagt hast, eben, dass ihnen das halt so ein Gefühl von Sicherheit, Geborgenheit und sowas gibt, das, was sie da tun und die Art und Weise, wie sie sich da einrichten. Aber er spricht ja auch quasi von so einer Art Schlüsselerkenntnis oder Schlüsselerfahrung, die man gemacht haben muss, um überhaupt so weit zu sein, dass man diese emotionale Tiefe irgendwie anderen Menschen gegenüber oder der Natur gegenüber irgendwie haben kann. Und das finde ich auch einen ganz interessanten Punkt, wo er ja von dieser scheinbar irgendwie mystischen Erfahrung spricht,
ja,
wie man eben in teilweise auch den absolut banalsten Dingen irgendwie so eine komplette Tiefe und Großartigkeit irgendwie der Welt erfahren kann. Und das nimmt ja dann irgendwie so einen ganz zentralen Ort irgendwie im nächsten Teil dieses Textes ein.
Dazu passt auch sehr gut, wie er den Text ja insgesamt geschrieben hat. Also für alle lieben ZuhörerInnen da draußen, in diesem Text gibt es ganz, ganz viele Passagen, die er aus Literaturwerken entnommen hat, Gedichte, die er da reingepackt hat. Einfach um genau das zu versinnbildlichen. Also die haben dann jeweils immer noch eigene Bezüge, aber es macht halt Sinn, über diese Werturteile oder über diese Idee des Erfahrens und Erlebens zu sprechen, weil das ja das ist, was Kunsterfahrungen irgendwie für uns oft irgendwie sind und was da auch verarbeitet wird.
Ja, und was vielleicht bei dieser speziellen Art von Erfahrung dann eben nochmal so wichtig ist, ist, dass es in gewisser Weise nicht mehr wirklich ein Werturteil ist. Weil wenn wir sagen, Werturteile sind an Gefühle geknüpft, dann knüpfen wir das ja auch ganz schnell in so eine instrumentelle Logik von, das ist gut für mich, das ist gut für meinen Plan, den ich verfolge und das ist ein weiterer Baustein irgendwie oder ein weiteres Glied in der Kette von Sachen, die ich geplant habe. Und ich würde ja sagen, so diese ganz besondere tiefe Erfahrung, die kriege ich eigentlich nur, wenn ich eben etwas wahrnehme und empfinde und tiefe Gefühle dabei habe, das aber völlig losgelöst ist von so einer logischen Kette von Ereignissen oder Entscheidungen, die getroffen werden müssen, um irgendein Ziel zu erreichen.
Und das ist ja auch das, was du vorhin schon ausgeführt hast, dass wir eben im Alltag ganz, ganz viel in diesen Zweckmittelbezügen irgendwie denken nach James und diese zu verlassen dann eben auch so schwierig ist. Da gibt's auch ein schönes Zitat, wo er irgendwie beschreibt, dass er, ich glaube, er ist irgendwie in der Natur, ist aus einem Werk und dort tut dann dieser Mensch, der in der Natur steht, sagt dann, okay, also wirtschaftlich ist das absolut schwachsinnig, also diese Stunde hat keinen wirtschaftlichen Wert, ne? Das ist weniger wert als eine Stunde Arbeit nach diesem Maßstab, aber es erfüllt mich auf einer ganz, ganz anderen Ebene. Und das ist ja so diese Erfahrung, die er da beschreibt und die man dann irgendwie, die es dann einem erst ermöglicht, praktisch aus diesem Hamsterrad der Zweckmittelbezüge irgendwie rauszukommen.
Ja, und er sagt, wir müssen irgendwie auch, es scheint so zu sein, als müssten wir da auch gezielt ausbrechen. Deswegen beschreiben ja viele Menschen auch eben genau so eine Erfahrung, wenn sie in die Natur gehen. Wenn sie sagen, ich bin einfach nur draußen, ich bin irgendwie in den Bergen, ich bin wandern und dann wirkt das irgendwie auf mich ganz anders, als wenn ich sage, ich gehe von A nach B, sondern man muss sich in einer gewissen Weise treiben lassen und erst dann ist man irgendwo bereit, sowas aufzunehmen, weil er ja auch sagt, das ist ja auch nicht eine Entscheidung, die ich treffe, so ich möchte mich jetzt damit beschäftigen, bis ich verstehe, was da ist an dieser Natur. Sondern er sagt ja auch, das überkommt einen. Das kommt mit einer gewissen Autorität über dich und du empfindest jetzt einfach diese Erfahrung. Da hat er auch dieses kleine Beispiel von dem Mönch, der in den Wald geht und dann diese Nachtigall hört und dann feststellt, er war jetzt einfach 50 Jahre im Wald. Weil er einfach so gefesselt war von diesem Eindruck, der über ihn gekommen ist.
Wobei es die Natur einem wahrscheinlich eher leichter macht, diese Erfahrung machen zu können. Das darf man natürlich nicht erzwingen, also nicht, dass jetzt alle gleich in die Berge rennen und auf diese mystische Erfahrung hoffen, sondern das passiert einfach so und in der Natur hat man da eher einen leichteren Zugang dazu vielleicht oder es wird vielleicht eher in der Natur geschehen, weil die Erhabenheit der Berge einen dann überkommt, aber das kann einem in der Stadt genauso passieren, wenn man einfach sinnbefreit einen Spaziergang unternimmt und irgendwie jetzt vom schönen Herbstpanorama der Stadt plötzlich überfallen wird und dann einfach so ein fast schon glückseliges Moment erfährt.
Ja, ich glaube auch, das also sagt er ja auch, da gibt es ja auch dafür Beispiele, dass es eben nicht in der Natur sein muss. Ich glaube, in der Natur ist es eben leichter, weil wir der von vornherein irgendwie so eine gewisse Zweckfreiheit irgendwie unterstellen ihr. Wenn ich in der Stadt bin, dann sehe ich eben Gebäude und denke, mit welchem Zweck ist dieses Gebäude verbunden, diese Straßenbahn, wo geht dieser Mensch hin zur Arbeit, kommt von der Arbeit und sowas. Da sind wir natürlich viel leichter in diesen Gefügen drin.
Beziehungsweise dieses Gebäude ist ja errichtet worden, damit dort Menschen leben können. Das ist ja gar nicht da, das kann ja gar nicht von so einem Bezug frei sein, weil ansonsten wird es da gar nicht stehen.
Ja, aber er sagt, man kann ja trotzdem irgendwie dann einen Blick für das Ganze kriegen und der ist eben befreit von diesen ganzen Zwecken. So, ich frage mich dann eben nicht mehr, was haben die Leute alle vor, die jetzt aus dem Bus aussteigen, sondern ich merke nur, es gibt eine Menschenmenge, die mir irgendwie entgegenkommt.
Das finde ich natürlich auch sehr spannend, weil wenn man sich halt anschaut, was er macht, dann schreibt er ja gerade einen philosophischen Text, also tut auf eine gewisse Form abstrahieren, aber eigentlich ist das Einzige, worüber er spricht, ist, dass man eigentlich Erfahrungen machen muss, um abstrahieren zu können. Und das finde ich halt dann spannend, weil wenn er sagt, ich muss die Erfahrung davon machen, damit ich überhaupt auf die anderen Menschen eingehen kann, dann liegt ja irgendwie ganz, ganz viel Verantwortung von dem, was jetzt irgendwie gelungenes, schönes Zusammenleben ist. Dann hängt ja ganz, ganz viel davon ab, dass du eine große Menge von Menschen hast, die eben diese, nennen wir es halt, mystische Erfahrung halt machen können.
Ja, die kann ja jeder machen. Also es ist jeder dazu befähigt, weil jeder etwas erfährt in seinem Leben. Also jeder macht Erfahrungen, ja. Und irgendwas lösen die Erfahrungen in einem Jahr aus. Ja? Und deswegen ist jeder auch dazu befähigt, diese fast mystische Erfahrung zu machen.
Aber würdet ihr dann, also das hatten wir ja schon, dass das grundsätzlich jeder machen kann. Die Frage, die sich mir dann halt stellt, ist, bei ihm klingt das halt auch so, also mich, wenn ich einen Text gelesen habe, das erinnert mich teilweise so ein bisschen so an romantische Naturbeschreibungen. Ne? Aus dieser Zeit kommt ja auch der Text ungefähr. Und mich würde halt dann fragen, würdet ihr dann sagen, okay, sollten wir uns dann dafür einsetzen, dass wir eine Welt erschaffen zu einem gewissen Grad, in dem diese Erfahrungen halt irgendwie ermöglicht und befähigt werden? Gerade wenn wir sagen, okay, für ein gutes Zusammenleben brauchen wir ganz, ganz viele Menschen, die diese Erfahrung haben, ne? Und weil Erfahrung kann ich ja nicht verstehen. Erfahrung muss ich ja machen. Wir können jetzt hier über die Erfahrung reden. Wenn die keiner von uns gemacht hat, dann kommen wir ja nicht auf das Level, das William James möchte.
Also er sagt ja sehr explizit, es gibt jetzt kein Patentrezept dafür, wie man jetzt am besten diese Erfahrung macht. Also wie du ja auch gesagt hast, Manuel, es bringt jetzt nichts, wenn wir jetzt alle in die Berge gehen und da so lange rumlaufen, bis diese Erfahrung passiert. So, das mag bei manchen so sein, bei anderen wieder überhaupt nicht. So überkommt dich ja. Es ist, du kannst es nicht erzwingen. Und er sagt ja auch, selbst in den ausweglosesten Situationen gibt es Menschen, die genau diese Erfahrung gemacht haben. Von Verbundenheit mit dem Leben, mit der Existenz, mit der Natur, mit ihrem Umfeld. Also er spricht ja auch von Menschen, die im Krankenhaus sind oder die im Gefängniszellen sind und auch da lange Jahre irgendwie geschmachtet haben, bis irgendwann dieser Moment kam. Und also es muss nicht was Schönes sein, es muss nicht unbedingt was Großartiges sein, sondern es kann auch was wirklich Kleines und Banales sein. Ich glaube, was er versucht, einem mit auf den Weg zu geben, ist, dass es Dinge gibt, die das leichter machen, nämlich eben dieses Ausbrechen aus zu einem Geflecht aus reinen instrumentellen Zweckrationalitäten. Und er sagt ja auch, gewissen Menschen oder gewissen Menschen, die gewisse Tätigkeiten ausüben, gefällt das vielleicht auch leichter, weil sie eher schon so diese Veranlagung dazu haben, sich ein bisschen mehr treiben zu lassen, wie jetzt zum Beispiel der Dichter oder der Poet oder der Philosoph.
Oder
der Sandler.
Genau, also ich glaube, das Wichtigste daran ist einfach, dass James das von der Ästhetik her denkt, weil es immer ästhetische Erregungen in uns sind, die eben diese Relation von Gefühl und Objekt vermitteln. Und deswegen ist es dann auch eben der Dichter oder die Natur, dieses Sinnbefreite, was einfach nur schön ist. Ja? Und so denkt James eben seine Ordnung von der Ästhetik her.
Ja, ich bin mir da eben nicht ganz so sicher, weil ich würde es eher so sehen, dass halt so ästhetische Erfahrungen einfach das stärkste Beispiel dafür sind. Ich weiß jetzt nicht, ob Urteile als solches gleich eine ästhetische Kategorie darstellen. Also ob eine reine Bewertung von etwas ist gut oder etwas ist schlecht gleichzusetzen ist mit einem ästhetischen Urteil von schön und nicht schön.
Okay, dann gib mir ein Beispiel, das für James nicht ästhetisch wäre.
Das Messer ist scharf, weil ein gutes Messer ist scharf. Das ist eine Beurteilung eines Messers und dann ist das Messer scharf. Und das heißt nicht, dass ich eine Schönheit in der Schärfe des Messers sehe.
Naja, aber das löst etwas in dir aus. Also das gute Messer ist scharf, ist ja ein Fakt erstmal. Aber wenn du ein stumpfes Messer in der Hand hältst, dann löst es ja etwas in dir aus. Nämlich, dass es schlecht ist, ein stumpfes Messer zu haben.
Das ärgert mich, weil pass auf, ich sage ja auch nicht, dass die Kopplung Gefühl und Frage ist, dann muss ich es anders formulieren, sind Gefühle grundsätzlich ein ästhetisches Erleben?
Also zum Beispiel des Messers muss man ja auch sagen, das Messer ist ja nur gut, wenn es scharf ist, weil du sagst, du hast ein bestimmtes Ziel mit diesem Messer, du willst mir etwas schneiden. Sonst ist es vollkommen irrelevant für ein Messer, ob das scharf ist oder nicht. Es ist ja nur, weil du das eben schon eingegliedert hast in eine gewisse Absicht, die du mit dem Messer hast. Sonst würde es überhaupt keinen Sinn ergeben, von gut zu sprechen.
Ja, aber es ist halt erstmal eine Erfahrung. So. Also ich meine nicht auf der höchsten Abstraktionsebene. Auf der höchsten Abstraktionsebene sehe ich, dass du irgendwas brauchst, was dich enthebt. Aber auf der anderen Seite nimmt er halt da auch ganz negative Erfahrungen. Ne? Also wenn du in der Gefängniszelle sitzt, dann hast du keine Erfahrung von Schönheit, dann hast du auch nicht eine primäre Erfahrung von Hässlichkeit, sondern hast du eine Erfahrung von Elend. Und das kann ich dann nachgeordnet irgendwie als dann schön oder hässlich beschreiben. Aber deswegen weiß ich halt eben nicht, ob diese Idee mit der Ästhetik da vorneweg so, also ob das wirklich sein Punkt ist. Ich verstehe auch, warum man darauf kommt, weil eigentlich in diesem ganzen Text, das ja ganz stark mit einer ästhetischen Komponente, nämlich mit Gedichten und Literaturwerken irgendwie vermischt.
Nee, wenn du in der Gefängniszelle sitzt, dann wirst du dich ja wahrscheinlich traurig fühlen oder vielleicht bist du auch ganz froh drum, keine Ahnung.
Aber glückliche Knacki.
Jetzt nehmen wir an, du bist traurig, weil du in der Gefängniszelle sitzt und dieses Traurigsein ist ein ästhetisches Urteil über die Situation in der Gefängniszelle.
Nein, warum ist es ein ästhetisches Urteil, Manuel? Also wo kommt da die Ästhetik rein? Ästhetik heißt ein Urteil, also vielleicht verstehe ich auch einfach ästhetisches Urteil falsch, aber ein ästhetisches Urteil heißt ja nicht positiv-negativ, sondern heißt schön-nicht-schön. Das ist das, was erstmal primär als ästhetisches Urteil
definiert. Ja, weil der Zustand des Traurigseins darüber, dass du in der Gefängniszelle sitzt, für dich nicht schön ist.
Ja, das muss ich halt aber nicht in der Form irgendwie ästhetisch, also du kannst es ästhetisch einordnen, aber ich sehe nicht, wo das ein zwangsläufiger Schritt ist, weißt du?
Ja, ich würde auch sagen, also es hat schon auch in dem Fall irgendwo etwas mit Ästhetik zu tun, würde ich sagen. Und es wird ja auch so beschrieben, dass er sagt, es ist ein Ort, wo man eben keine Schönheit vorfindet, sondern wirklich nur Hässlichkeit vorfindet. Wo es eben alles irgendwie verrottet ist, wo alles feucht ist, wo es irgendwie Ratten gibt und sowas. Also alles Dinge, die wir jetzt irgendwie nicht besonders ansprechend finden. Und selbst in so einem Ort, wo wirklich so von fast völliger Abwesenheit des Schönen, kann es einem noch gelingen, so eine Erfahrung zu machen. Und für den Gefängnisinsassen da wird es ja über die Bibel vermittelt. Und er kommt so zu einer mystischen Erfahrung, wo man eben auch fragen kann, ist das diese Art von mystischer Erfahrung eine ästhetische? Vielleicht auch nicht. Und ich würde auch sagen, dass es Möglichkeiten gibt, auch eben nicht über diesen Umweg oder diese Vermittlung von Ästhetik zu so einem Gefühl zu kommen oder zu so einer grundlegenden Erfahrung zu kommen. Weil ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, dass es so eine Erfahrung von Aufgehobenheit, von zum Beispiel in einer Gruppe von Menschen oder anderen Lebewesen, dass das auch so eine Art von Erfahrung sein kann. Wo man irgendwie merkt, so ich bin Teil von etwas, ich lebe jetzt ganz im Moment, ich spüre nicht mehr die Bezüge zu diesen Menschen, die sind so und so zu mir verbunden durch irgendwelche Rollen, die sie in meinem Leben spielen, sondern ich spüre einfach, dass ich in dieser Gruppe von Menschen bin und das fühlt sich irgendwie gut an, ich fühle mich da richtig an. Dass auch das eine Erfahrung ist, wo man irgendwie sagen würde, da merke ich, dass ich selber dieses tiefe, intensive Gefühlsleben habe und kann das damit auch anderen Leuten viel leichter zugestehen, dass sie das haben.
Ja. Aber ich würde dir, Manu, schon am Ende zustimmen, dass das auf jeden Fall auch, glaube ich, das ist, was James macht. Das ist für mich nur einfach nicht intuitiv. Deswegen habe ich dann nochmal irgendwie drauf rumhacken müssen, weil ich halt auch einfach ästhetische Urteile persönlich nicht mag. Die Diskussion hatten wir lustigerweise schon mal, als es um Whiting ging.
Ja.
Also es geht ihm ja auch oft darum, jetzt mal ein bisschen weg von diesen ganzen hocherhabenen Dingen, die ja doch wirklich sehr, sehr eng natürlich immer verknüpft sind mit Ästhetik, ja auch oft darum, dass man eben so im ganz Einfachen, im ganz Banalen auch diese Erfahrung finden soll. Also er dann auch sagt, vielleicht ist er für jemanden, der wirklich in tiefer Armut lebt oder in Gefangenschaft lebt und er beschreibt dir dann aus Krieg und Frieden irgendwie das Schicksal von dem Protagonisten, der dann in Kriegsgefangenschaft ist und wie er da lernt, dass diese ganz einfachen Dinge, wie irgendwie dann ein Stück Brot zu haben, wenn man Hunger hat oder dann schlafen zu können, wenn man müde ist, wenn man das erfährt, dass auch das einem schon diese tiefe Erfahrung bringen kann. Dass er erstmal irgendwie losgelöst ist von so dieser Ich gegenüber von irgendwas Großartigem, sondern einfach nur ich und meine Lebensvollzüge, die ich gerne leben würde und das, was mir da begegnet und was mir dabei hilft.
Genau, also es sagt er dann ja auch, dass das Leben eben dadurch lebenswert wird, dass man sensibel auf seine Umgebung reagieren kann.
Ja, dass man eben Dinge einfach in einer gewissen Weise achtsam einfach wahrnimmt.
Ja.
Und nicht nur als irgendwie dieses Ding ist da, weil es mir nützt, sondern dieses Ding ist da und das macht irgendwie was mit mir.
Ich finde es jetzt eigentlich auch ganz, ganz spannend, dass es irgendwie bei James, also wir können irgendwie mit dem Ansatz, den er da vertritt, können wir irgendwie sehr leicht irgendwie Ansprüche, so normative Ansprüche nach außen irgendwie formulieren, dass man sagen kann, okay, wenn wir irgendwie zusammenleben wollen, dann müssen wir einfach die anderen Menschen und die Art, wie sie leben, erstmal achten, weil halt jede Subjektivität, also jedes Empfinden erstmal für sich steht und ich da eben keinen Zugang dazu habe. Was dann nicht heißt, wie er vorhin erörtert wurde oder wie vorhin ihr zwei gut aufgedröselt hat, dass dann alles fair ist und dass man einfach machen kann, was man will. Und auf der anderen Seite heißt das natürlich auch, wir haben ganz, ganz starken Anspruch an die Person selber, nämlich diese Achtsamkeit zuzulassen und eben gegen diese Blindheit, die eben die ganzen Zweck-Mittel-Bezüge, die wir im Alltag auch ganz oft brauchen. Ja, ich kann nicht immer auf alles so achten, weil wenn ich immer auf alles achte, dann mache ich nichts mehr. Tut er ja auch in der Side-Note irgendwie in dem Text irgendwie auch ausführen, dass eben genau die Leute, die sich diese Achtsamkeit so hingeben, irgendwie für die Gesellschaft weniger produktive Mitglieder sind, in einem zweckrationalen Sinne. Genau, also das heißt, wir haben eben diese beiden schönen Ansprüche und ich fand jetzt auch nochmal ganz schön, wie sich in diesem Text eben zeigt, was halt eben für die Theorie des Pragmatismus oder für diese Pragmatisten so wichtig ist, ist eben genau dieses Moment der Erfahrung und ist eben das Moment, sich auf andere Sachen einlassen zu können. Dass das eine ganz, ganz offene Philosophie nach vorne ist, die wir ja auch im letzten Folge gezeigt haben, sich auch gut mit anderen Philosophien kombinieren lässt, hat auch viele weitere andere Theorien inspiriert. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass ihr auch ein bisschen mehr wahrnehmt in nächster Zeit und auch, dass so über das Leben nachzudenken tatsächlich tiefisch-philosophische Gehälter haben kann, was ja gerne einem abgesprochen wird. Und dann hoffe ich, dass ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Ciao, ciao.